Der israelische Angriff auf die Botschaft in Damaskus, der Gaza-Krieg, die Distanzierung der Vereinigten Staaten von Amerika und eine drohende Explosion in Nahost. Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse. Ich bin gerade in Oberösterreich unterwegs, hatte einen Termin und nutze die Gunst der Stunde, wieder im Auto zu fahren, für eine geopolitische Audioanalyse. Ich möchte den Blick diesmal von der Ukraine auf den Nahen Osten richten. In der Ukraine ist Russland weiter in der Offensive, will jetzt 300.000 neue Rekruten für eine Frühjahrsoffensive gewinnen und dürfte, anders als es der Ukraine eben nicht gelungen ist bei ihrer Sommeroffensive, in diesem Sommer an der einen oder anderen Frontstelle durchbrechen. Das zumindest vermuten die meisten Experten. Für den Westen sieht es auch im Nahen Osten nicht besonders gut aus. Israel hat hier selbstverständlich in der Kontrolle und in der Attacke auf den Gazastreifen keinerlei militärisches Risiko, aber die ganze Region könnte jetzt explodieren. Das liegt vor allem daran, dass die Regierung Benjamin Netanyahu kein Interesse an einer Deeskalation der Lage hat, so beurteilen das auch mittlerweile zahlreiche westliche Militärexperten. Im Gazastreifen ist die humanitäre Lage katastrophal. Die Flüchtlinge, die im Süden zusammen gepfercht sind, weil sie dorthin geflohen sind, haben wenig Nahrungsmittel. Viele von ihnen sind ausgehungert. Kranke, Krebskranke zum Beispiel, werden in mühsamen einzelnen Operationen ausgeflogen. Und dort herrscht mittlerweile auch das Faustrecht, es bilden sich bewaffnete Gangs, es finden Konflikte um die letzten Nahrungsmittel statt. Und Netanyahu will dennoch diese Militäroperation auch im Süden weiterführen, obwohl auch immer wieder zivile Opfer eingestandenermaßen geschehen. Erst kürzlich hat er sich öffentlich dafür entschuldigen müssen, dass Mitglieder einer Hilfsorganisation, wie er sagt, versehentlich getroffen wurden. In Israel selber werden die Proteste immer lauter. Ein ehemaliger hochrangiger Militär hat sich auf einer großen Kundgebung gegen die Kriegsführung von Netanyahu ausgesprochen. Angehörige der Geiseln werfen Netanyahu vor, dass er sein Amt retten möchte, diesen Krieg fortführen wolle und die Geiseln opfern würde. Und die Massenkundgebungen in Israel erinnern tatsächlich an die Großproteste gegen die Verfassungsreform von Benjamin Netanyahu. Netanyahu weist jede Idee einer Neuwahl von sich, da Israel in einem Kriegszustand sei. Auch die Kritik an Israel durch die Verbündeten und insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika durch Joe Biden wird immer lauter. Joe Biden sitzt hier auch die eigene Parteibasis im Nacken, die aufgrund linksliberaler Woker Identity Politics vor allem sehr israelkritisch geworden ist. Und dazu kommt auch ein immer größeres muslimisches Elektorat, also Moslems, die getreu der Liberal Muslim Progressive Vote in Amerika die Demokraten wählten, obwohl sie sozial eher konservativ und religiös fundamentalistisch sind. Diese muslimischen Stimmen sind in ganz wichtigen Schlüsselstaaten gar nicht so wenige und die zeigten bereits bei der Vorwahl, wo Biden als einziger antrat mit Wahlenthaltungen, dass hier eine echte Sabotage des großen Wahlkampfes aufgrund des Gaza-Krieges entstehen könnte. Dieses Problem unter Anführungszeichen haben die Republikaner weniger. Auch hier erschüttert zwar eine Kontroverse rund um Candace Owens und die Aussage Christ is King die konservative Medienlandschaft, aber insgesamt ist im Lager der republikanischen Wähler immer noch eine gewisse Unterstützung und Israel-Solidarität wesentlich größer, wenngleich auch um die Alt-Right und Fuentes eine neo-isolationistische Bewegung entsteht, die das Ganze stark kritisiert. Ist der emphatische Einsatz für Palästinenser im Gazastreifen und vor allem auch die Anzahl an direkt emotional betroffenen Muslimen in der republikanischen Partei und Wählerbasis einfach viel geringer, weswegen Trump und eine Trump-Regierung sicher auch für die Lobbygruppen und diverse Lobbygruppen in Amerika, die pro-israelisch sind, im Moment vielleicht die bessere und die bevorzugte Wahl wäre. Es könnte also sein, dass hier sehr viel Kapital, sehr viel Wahlkampfhilfe, sehr viel Macht in Amerika sich in diesem Wahlkampf aufgrund des Nahostkonflikts auf die Seite von Trump schlagen wird. selbst wenn Trump ebenfalls Kritik am Vorgehen von Israel geäußert hat. Ganz scharfe Kritik kam aber von Biden, von der Biden-Regierung, wie gesagt, aufgrund der Tötung von diesen westlichen Hilfsarbeitern, aber auch aufgrund des Angriffs auf ein Botschaftsgebäude in Damaskus. Genau darauf will ich jetzt genauer eingehen, weil das wirklich brandgefährlich ist. Was ist geschehen? Israel hat ein Botschaftsnebengebäude, ein Konsulat nach Informationen des Irans, in Damaskus, Syrien angegriffen. Syrien, der Staat, befindet sich nicht in einem offenen Krieg mit Israel, meines Wissens nach. Diesen Staat anzugreifen, in diesem Staat noch dazu eine Botschaft anzugreifen mit Raketen, ist natürlich ein völkerrechtlich nicht gedeckter Akt. Man muss allerdings dazu sagen, dass die dort getroffenen Generäle, unter anderem ein hochrangiger iranischer General, der für die Hisbollah zuständig war, natürlich ebenfalls in Aktivitäten verwickelt ist, die ihrerseits terroristischen Charakter haben. Das muss jetzt nicht direkt die Hisbollah sein, aber der Iran unterstützt sehr viele paramilitärische Bewegungen und kleine Gruppen. Auch andere islamische Gruppen unterstützen die. Und die greifen natürlich auch regelmäßig US-Botschaften, Flugzeuge, Bürger etc. Israels und Amerikas an. Der entscheidende Unterschied allerdings ist natürlich der, dass Iran, Hisbollah und Co. dafür öffentlich und global vom Wertewesten auch entsprechend geschnitten werden. Israel allerdings nicht, aber dieser Akt war dann für viele ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und die Kritik an Israel wird aufgrund dieses Angriffes immer lauter. Also noch einmal, Israel greift mit Raketen in Syrien, einen Staat, in dem kein offener Kriegszustand besteht, ein Botschaftsgebäude an, um dort hochrangige iranische Generäle und Würdenträger umzubringen. Seine Taktik, die jetzt von Israel häufig auch gegen Hisbollah angewandt wird, dort werden gezielten Drohnenschlägen zahlreiche Hisbollah-Anführer ausgeschaltet. Erinnert an die Tötung von Soleimani. Und tatsächlich ist das eine sehr effektive Strategie, da ganz entscheidende, wichtige, erfahrene, charismatische und autoritäre Schlüsselfiguren der Hisbollah und des Irans für den Iran immer schwerer ersetzbar sind. Soleimani, der General, der galt als der große Zampano und Organisator dieses iranischen Netzwerks an Proxygruppen im Stil der Hisbollah, dessen Verlust war für den Iran ein großes Problem. Überhaupt scheint der Iran nicht wirklich kriegs- und eskalationswillig zu sein. Seit Monaten, seitdem dieser Krieg im Gaza tobt, kommen nur Verbaleskalationen und Ankündigungen. Und auch auf diesen Angriff hin gab es große verbale Drohungen, ein 48-Stunden-Ultimatum für eine Reaktion wurde vom Iran gestellt. Zugleich aber verwiesen die Anführer des Irans auf das strategische Abwarten und dass man dann zuschlagen würde, wenn die Zeit reif sei. Es kann einerseits natürlich eine Täuschungstaktik sein. Vielleicht hat der Iran langfristige, größere Pläne und Strategien und wartet wirklich auf den idealen Zeitpunkt für Antwortmaßnahmen. Aber der Iran selber hat große innenpolitische und wirtschaftliche Probleme, insbesondere nach den langen Sanktionen. Und auch die Hisbollah dürfte sich nach einigen Berichten derzeit nicht in der besten Lage befinden. Interessant und spannend ist aber, dass tatsächlich hier von Israel eine gezielte und bewusste Eskalation des Konflikts ausgeht. Für die Israelis hat das Ganze, wie ich bereits angesprochen habe, auch militärtaktische Gründe. Es geht ihnen darum, wichtige Funktionäre auszuschalten. Aber dann wirklich den Befehl zu geben, nachdem sie Geheimdienstinformationen bekommen, dass in einer Botschaft in einem fremden Land ein fremder General und Intelligenzler sitzt, den dann auch umzubringen, im Wissen, dass man gerade mitten im Konflikt ist, im Wissen, dass man gerade in der gesamten westlichen Welt an Sympathien verliert und dass sogar von der amerikanischen Biden-Regierung immer größere Kritik kommt. Kritik, wie sie seit Jahrzehnten nicht mehr von den USA an Israel geübt wurde, das ist schon beachtlich und bemerkenswert. Einige Analysten vermuten jetzt sogar, dass Israel gezielt durch solche Provokationen und Reaktionen des Irans einen großen Krieg im Nahen Osten gegen den Iran starten möchte. Die Indizien, die aus Sicht dieser Analysten dafür sprechen, sind, dass Netanyahu mit einem solchen großen Krieg sich extrem lange an der Macht halten könnte, dass der 7. Oktober insgesamt offenbar von interessierten Kreisen in Israel als der erklärte Auslöser wahrgenommen und auch genutzt wurde, um ein für alle Mal mit der Situation, mit der Lage, wie man in diesem Kreis sagt, aufzuräumen und vollendete Tatsachen zu schaffen und dass insgesamt ein Rückzug der Vereinigten Staaten von Amerika, ein Schleichender aus der Region droht, wenn Israel also amerikanischen Raketenschutz, amerikanische massive Unterstützung haben möchte, jetzt wahrscheinlich ein günstigerer Zeitpunkt wäre zuzuschlagen, als noch mal einige Monate zuzuwarten und zu warten, bis dann die amerikanischen Flugzeugträger wieder abziehen. Dazu könnte es auch sein, dass Israel Insider-Informationen hat bezüglich Taiwan oder anderen ausbrechenden Konflikten. Und klar ist, wenn die Amerikaner ihre innersten und wichtigsten strategischen Interessen in Asien gegen China verteidigen würden, dass sie dann wenig Lust hätten, Israel in einem großen Krieg zu unterstützen. These also dieser Analysten ist, dass Israel jetzt den Konflikt eskalieren möchte, einen großen Krieg und Konflikt auslösen möchte und dann vielleicht sogar über eine Trump-Präsidentschaft mit den bestehenden Lobbynetzwerken, die man in den Vereinigten Staaten von Amerika hat, eine Art Bündnisfall auszulösen, um den Konkurrenten des Irans loszuwerden. Was auch dafür spreche, ist natürlich die Demografie. Die ist zwar auch in arabischen Ländern nicht mehr so intensiv und stark wie früher, aber im demografischen Spiel auf Zeit ist Israel diesen Ländern stark unterlegen. Vor allem auch aufgrund des inneren Bevölkerungsaustauschs in Israel, also dem massiven Wachstum der orthodoxen jüdischen Verbände, die viele Kinder bekommen, aber in Israel vom Militärdienst ausgenommen sind, deren relatives Wachstum zur Gesamtbevölkerung Israel paradoxerweise also auch militärisch schwächt. Eine derartige Eskalation würde für uns in Europa eine wirtschaftliche Totalkatastrophe bedeuten. Denn anders als die Vereinigten Staaten von Amerika sind wir hier und sind unsere Handelspartner im mittelbaren Sinn immer noch stark von Lieferungen aus dem Nahen Osten abhängig und ebenso von der Verkehrsfreiheit für Schiffe. Der Iran könnte aber auch in Verbindung mit den Rebellen im Jemen, die dann gemeinsam die Straße von Hormuz und die Straße von Bab al-Mandab, die beiden entscheidenden Meerengen, sperren oder dort zumindest durch regelmäßigen Raketenbeschuss es für Schiffe und Schifffahrtsversicherungen unmöglich und zu teuer zu machen, dort vorbeizufahren. Das wäre eine Katastrophe für Westeuropa, das immer noch extrem export- und importabhängig ist. Insbesondere für Deutschland wäre es katastrophal. Es würde die Krise in Europa verschärfen und intensivieren. Die ausgelöste Flüchtlingswelle durch einen weiteren Krieg im Nahen Osten zusammen mit der Wirtschaftskrise würde sich ebenfalls auf Nordafrika auswirken. Auch dort würde diese Beeinträchtigung von Transportwegen Kosten für Export, Import und insbesondere Lebensmittelpreise weit in die Höhe treiben. Es würde also dort eine weitere Migrationswelle ausgelöst werden in diesen nordafrikanischen Ländern, wo immer noch ein gigantischer Youth Bulge, also eine riesige Anzahl an jungen Männern, bereit, gewillt ist und auch dazu in der Lage ist, sich nach Europa aufzumachen. Das heißt, über Europa würde eine doppelte Katastrophe, eine dreifache Katastrophe zusammenbrechen. Zuerst ein massiver wirtschaftlicher Schaden und eine zweitens Migrationswelle aus den betroffenen Staaten des neuen Nahostkriegs. Und dann aufgrund dieses wirtschaftlichen Schadens würde Europa weniger Entwicklungshilfe zahlen, plus insgesamt gingen Getreidepreise in die Höhe, würde eine dritte große Migrationswelle, ein Migrationspotenzial, eine Lawine ausgelöst werden in Nordafrika. Dieser Krieg könnte also eine echte Zerreißprobe werden für ein Europa, das nach Aussagen von Jens Stoltenberg und vielen anderen den EU- und NATO-Beitritt der Ukraine ebenso zu beschlossen haben scheint, wie die Entsendung von Truppen in eine immer stärker schwankende und vielleicht bald in sich zusammenbrechende Ukraine. Kurz, die Lage ist wirklich bitterernst. Eine Entspannung ist nirgends in Sicht. Der wirtschaftliche und politische Druck auf unsere politischen Eliten wird gigantisch groß werden. Die allgemeine Deglobalisierung, Entflechtung der Welt, auch der Rückzug der Vereinigten Staaten von Amerika in den stärkeren Isolationismus, der sehr selektive Fokus der Vereinigten Staaten von Amerika auf bestimmte Regionen. Hier rangiert der Nahe Osten sicher über Europa und der Ukraine und erst recht rangiert Taiwan und Asien über Europa und der Ukraine. All das wird wahrscheinlich auch zu einem Befehlsnotstand und Führungsdilemma führen in unseren Herrschaftsschichten, insbesondere im Bereich von CDU und Grünen, die es ja gewohnt sind, transatlantische Imperative einfach Wort für Wort zu übernehmen. diese Konvergenz, also Häufung und gegenseitige Überlagerung von Katastrophen und Krisen, wird selbstverständlich den Kräften nutzen, die von Anfang an als Alleinstellungsmerkmal im Bereich der Migrations- und Geopolitik und auch Corona-Politik und Klimapolitik die einzige Alternative angeboten haben. Für diese Kräfte bedeutet aber gerade das jetzt eine massive Steigerung der Repression, denn die Verzweiflung, die Verärgerung, die Nervosität der derzeitigen Eliten schlägt sich direkt über und ist direkt übersetzbar in Repression im eigenen Land. Das 13-Maßnahmen-Paket gegen rechts, der Digital Service Act, all das ist nur der Anfang. Vor unseren Augen erleben wir den Aufbau einer Mauer, diesmal nicht zwischen Ost- und Westdeutschland, sondern um uns herum eine digitale Mauer, eine Mauer aus Zensur und Repression. Bald wird es wahrscheinlich auch so sein, dass Leute, die über Geopolitik alternativ berichten, als Feindberichterstatter verfolgt werden. Es reicht dazu ein einziger echter oder fingierter Angriff von Russland auf Westeuropa, auf ein NATO-Land. Die Repression wird enorm, die Zensur wird massiv werden, im Versuch, den innerpolitischen Konkurrenten, die innerpolitische Opposition auszuschalten, vor und in einer Phase der massiven Krise. Dass uns das am Ende metapolitisch nur nutzen wird, ändert nichts daran, dass es sehr, sehr harte Jahre werden, die auf uns zukommen werden. Ich sage aber wie immer, Blick nach vorne, Augen auf, keine Furcht. Die Wahrheit ist uns allen zumutbar und genau die versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen in meinen regelmäßigen Audioanalysen euch näher zu bringen. Danke fürs Anhören. Bitte leite das unbedingt weiter, auch auf Twitter, wo ich mittlerweile wieder vertreten bin. Und wir hören uns in der nächsten Folge.